Kapitel 2: Wir nehmen jeden, der zwei Hände hat. Entfesselter Kapitalismus, kurzsichtig, nur auf den Shareholder Value geschielt, hunderttausende Entlassungen innerhalb kürzester Zeit, das Image der einstigen Managerlegende Jack Welch ist heute nicht mehr überall das Beste. Auf der anderen Seite sorgten der konsequente Führungsstil des langjährigen CEO von General Electric und sein Gespür für clevere Deals dafür, dass sein Unternehmen das wurde, was es zumindest vor der Finanzkrise war. Einer der größten Mischkonzerne der Welt. Und dazu noch eine gut geölte Akquisitionsmaschine, die jedes Jahr bis zu 400 Unternehmen höchst erfolgreich kaufte oder auch wieder verkaufte, immer nach dem Motto: umbauen, verkaufen oder dicht machen. Jack Welch investierte während seiner gesamten Karriere die meiste Energie in seine Mitarbeiter. Das hat er immer wieder betont. Damit war er ein Vorreiter. Im Geschäftsbericht von General Electric aus dem Jahr 2000 schreibt er zusammen mit seinem Nachfolger Jeffrey Immelt: Unsere wahre Kernkompetenz liegt heute nicht mehr in der Produktion oder im Dienstleistungssektor, sondern vielmehr in der globalen Rekrutierung und Förderung der weltbesten Mitarbeiter und der Kultivierung eines unersättlichen Wollens in ihnen, stetig dazu zu lernen, sich immer höhere Ziele zu setzen und Dinge jeden Tag besser zu tun. Dieses Statement beweist, Jack Welch hat kapiert, dass es fast schon egal ist, was man tut, solange man es nur mit den richtigen Menschen tut. Und genau deshalb bin ich ein Fan von ihm. Immer noch. Ja, heute erst recht. Die Philosophie hinter dem Erfolg von Jack Welch und seinem Führungsteam bei General Electric ist beinahe schlicht. Differenzierung heißt das Zauberwort. Im ersten Kapitel konnten Sie schon lesen, was das in Welchs Welt bedeutet. Siegerteams entstehen durch die differenzierte Behandlung der Teammitglieder. Die Besten werden belohnt, die Schlechtesten aussortiert und die Latte für das gesamte Team wird immer höher gelegt. Getreu dem Motto Up or Out, beziehungsweise Grow or Go. So schreibt der Ex-CEO in seinen Memoiren. Diese einfache Maxim wird bei General Electric bis heute konsequent in die Tat umgesetzt. Jedes Jahr zu einem bestimmten Stichtag müssen alle Führungskräfte ihre Mitarbeiter bewerten und dabei eine Quote erfüllen. Mindestens 20% A-Mitarbeiter, maximal 10% C-Mitarbeiter. A-Leute steigen auf, C-Leute steigen aus. Für den Top-Nachwuchs gibt es ein firmeneigenes Ausbildungszentrum, das John F. Welch Leadership Development Center in Crotonville in New York. Never stop learning heißt das Motto hier, wo jedes Jahr Tausende von Mitarbeitern das Epizentrum der lernenden Organisation General Electric bilden. Wer zieht den Karren aus dem Dreck? Die Unterscheidung in A-, B- und C-Mitarbeiter hat in meinem Freundeskreis für viel Aufschrei und negative Presse gesorgt. Einige haben mir regelrecht die Freundschaft gekündigt und es bedurfte jeweils eines umfangreichen und intensiven Briefwechsels, um Verständnis für diese Position zu schaffen. Ob Personalverantwortlicher bei Siemens oder einfach nur Knoblauch-Fan, die Einteilung von Menschen in Kategorien löst erst einmal ein Erdbeben aus. Andererseits ist eine Differenzierung der Mitarbeiter heute in weiten Bereichen Konsens. Sicher, nicht alle Unternehmen nennen diese Kategorien A, B und C. Top geeignet, bedingt geeignet und schlecht geeignet. Stattdessen ist die Rede von Mitarbeitern mit hoher, geringer oder keiner emotionalen Bindung zum Arbeitsplatz. Engagementindex Deutschland 2008 von Gallup. Von High Potentials, Top Performer, Achievers und Underperformer, SAP. Oder auch Mitreißern, Mitmachern, Zaungästen und schon weg Mitarbeitern. Jörg Löhr. Professor Dr. Rolf Wunderer von der Uni St. Gallen spricht von Mitunternehmern, Mitrennern, routinierten Mitarbeitern und solchen Mitarbeitern, die innerlich gekündigt haben und oder überfordert sind. Allen Modellen gemein aber ist die Kategorisierung. Jedes Unternehmen nimmt eine solche Differenzierung vor, ob bewusst oder unbewusst, ob systematisch oder eher aus dem Bauch heraus. Wie man die einzelnen Kategorien aber nennt, ist in meinen Augen nur eins: Augenwischerei. Übrigens, auch der jeweilige Anteil, den die Mitarbeiter der einzelnen Kategorien ausmachen, wird in den meisten Unternehmen ähnlich eingestuft. Mitarbeiter der besten Kategorie stellen etwa 20% der Belegschaft, dann kommt der Mittelbau mit ungefähr 70%, gefolgt von den Mitarbeitern der tiefsten Kategorie mit rund 10%. Die entscheidende Frage ist daher für mich nicht, wie man die einzelnen Kategorien nennt, sondern was die Mitarbeiter der jeweiligen Kategorie auszeichnet. Warum ist ein A-Mitarbeiter ein A-Mitarbeiter? Man kann es im Grunde auf wenige Schlüsselkompetenzen beschränken. Ein A-Mitarbeiter erreicht nicht nur seine Ziele, die er sich auch selbst setzt, sondern er übertrifft sie sogar. Er ist stark eigeninitiativ, überdurchschnittlich engagiert und erfolgreich. Er sucht sich Aufgaben, die ihn herausfordern, und weicht auch Hindernissen und Härten nicht aus. Nachdem er eine Aufgabe bewältigt hat, überlegt er eigenständig, was er beim nächsten Mal verbessern kann. Ein B-Mitarbeiter dagegen wird in Amerika 9-to-5er genannt. Überstunden sind in seiner Welt nicht vorgesehen. Er fällt weder positiv noch negativ auf. Er macht Dienst nach Vorschrift. Und der C-Mitarbeiter? Er hat innerlich bereits gekündigt. Er tritt die Firmenphilosophie mit Füßen und hält andere noch von der Arbeit ab. Um es bildhaft auf den Punkt zu bringen: Der A-Mitarbeiter zieht den Karren, der B-Mitarbeiter geht nebenher und der C-Mitarbeiter setzt sich obendrauf und lässt sich chauffieren. Oder noch einmal anders formuliert: A-Mitarbeiter sprechen über ihre Ideen, B-Mitarbeiter reden über Vorgänge, C-Mitarbeiter ziehen über ihre Kollegen her. Von wegen Multiple Choice. Dass es gute und schlechte Mitarbeiter gibt, ist doch normal. Das liegt gewissermaßen in der Natur der Dinge und man kann eben nichts daran ändern. Klingen so oder ähnlich die Stoßseufzer, die Sie jeden Morgen vor dem Spiegel oder auf dem Weg in Ihr Unternehmen von sich geben, wenn Sie daran denken, wie C-Mitarbeiter Sie diesen Tag wieder herunterziehen werden? Dann frage ich Sie, warum glauben Sie eigentlich, dass Sie daran nichts ändern können? Mehr noch, Sie sind mit dieser Haltung ja nicht allein. Wie kommt es, dass so viele Unternehmen ihre Mitarbeiter zwar schön in verschiedene Kategorien einordnen, es aber dann dabei belassen? Dass sie starr vor diesen kategorisierten Mitarbeitern sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange? Sich einfach damit abfinden, dass sie 10 Mitarbeiter haben? Woher rührt diese Passivität der Verantwortlichen? Was ist das Muster? Und schließlich, warum stellen sie überhaupt Mitarbeiter ein, die zwar 2 Hände haben, aber das Hirn und erst recht die Begeisterung weglegen, sobald sie sich auf den Weg zur Arbeit machen? Wenn ich mich zu diesem Thema mit anderen Führungskräften austausche, dann bekomme ich oft zu hören: Finden Sie doch erstmal eine ausreichende Zahl von Bewerbern. Dann können wir uns auch gerne über die Auswahl unterhalten. Zu uns kommen überhaupt nicht genug Bewerber, als dass wir unter Ihnen auch noch eine Auswahl treffen könnten. Wir sind froh, wenn überhaupt einer zu uns kommt. Und wenn wir uns mit dem dann noch finanziell einig werden, da stellen wir noch keine großen Fragen mehr. Der in vielen Branchen herrschende Fachkräftemangel, er ist eine mögliche Antwort auf die Anzahl der vielen C-Mitarbeiter in den Unternehmen. Fachkräfte sind selbst in Zeiten einer Wirtschaftskrise knapp. Derzeit sind beispielsweise etwa über 60.000 Ingenieurstellen in Deutschland unbesetzt. Egal, wie die Wirtschaftskrisen der Zukunft aussehen, dieser Fachkräftemangel wird sich noch verschärfen. Dies ist begründet durch die demografische Entwicklung. Geburtenschwache Jahrgänge sind nicht in der Lage, die vielen Fachkräfte zu ersetzen, die jährlich in den Ruhestand wechseln. Natürlich kann man jammern und über die hohe Arbeitslosigkeit in der Krise klagen. Der bekannte Management-Vordenker Fredmund Malik geht davon aus, dass wir trotz Krise nahezu Vollbeschäftigung haben. Seine Rechnung? 1,7 Millionen Arbeitslose stammen aus Ostdeutschland. Sie sind die Folge von 45 Jahren DDR-Kommunismus. Kein Land der Welt könnte mit diesem Problem besser fertig werden als Deutschland. Dann zieht Malik noch einmal 1 Million Arbeitslose ab, die in Wahrheit freiwillig arbeitslos sind und lediglich das deutsche Sozialsystem ausnutzen. Wenn man das so sieht, leben wir in einem Land, das deutlich besser ist als sein Ruf. Den ausführlichen Artikel aus dem Manager-Magazin finden Sie kostenlos auf der Webseite www.die-personalfalle.de. Sicher, die beliebtesten Arbeitgeber wie Microsoft, BMW oder Lufthansa müssen sich um die Zahl der Bewerber für ihre offenen Stellen nicht allzu viele Sorgen machen. Bei einem mittelständischen Unternehmen sieht das dagegen ganz anders aus. Und wenn nun für eine ausgeschriebene Stelle nur 1 oder 2 Bewerber zum Vorstellungsgespräch erscheinen, und da haben viele Führungskräfte mit ihrer Einschätzung durchaus recht, welche großartige Auswahl soll man da schon treffen? Glauben Sie mir, derartige Situationen sind mir durchaus bekannt. Vor etlichen Jahren suchten wir einmal eine Mitarbeiterin für den Telefonverkauf. Diese Tätigkeit ist nicht leicht. Ohne großes Kommunikationstalent und hohe Frustrationstoleranz hält man diesen Job nicht aus. Das persönliche Gleichgewicht zu wahren, ist hier wirklich ein Kunststück. Wir hatten wochenlang vergeblich nach geeigneten Bewerbern gesucht. Schließlich meldete sich eine Dame, die auf den ersten Blick geeignet schien, und wir luden sie zum Vorstellungsgespräch ein. Sie erschien pünktlich, machte einen netten und sympathischen Eindruck, war sehr gesprächig, ihre Referenzen schienen in Ordnung. Und sie war mit den Konditionen, die wir anboten, einverstanden. Sie schien mindestens 2 Hände zu haben, wenn nicht noch mehr. »Doch, doch, sie telefoniere für ihr Leben gern«, beteuerte sie noch am Ende des Gesprächs. Wir waren so glücklich darüber, dass wir sie vom Fleck weg engagierten. Endlich hatten wir jemanden, der sich um den Telefonverkauf kümmern würde. Endlich schien dieses Problem vom Tisch. Leider erwies sich diese Annahme als Trugschluss. Wochen später hakten wir zum ersten Mal genauer nach und es stellte sich heraus, dass wir das alte Problem zwar losgeworden waren, aber uns dafür ein neues eingehandelt hatten. Unsere frisch engagierte Telefonverkäuferin konnte nämlich keinen einzigen Abschluss vorweisen. Sie telefonierte und telefonierte, die Anzahl der durch sie verkauften Seminare dagegen blieb konstant, bei genau 0,0. Es sei ihr selbst ein Rätsel. Bisher habe sie immer gute Erfolge gehabt. Sie wisse auch nicht, was sie noch besser machen könne, so jammerte sie. Und überhaupt habe sie als alleinerziehende Mutter es schwer genug. Wir schickten sie daraufhin zu teuren Schulungen, von denen sie zwar glänzend motiviert und bester Dinge zurückkehrte, die aber dennoch nichts änderten. Wir engagierten einen speziellen Verkaufstrainer extra für sie. Der erklärte ihr, wie man Strichlisten führt und was die ideale Zeit für Akquisitionstelefonate ist, in welchen Abständen man am sinnvollsten nachhakt und so weiter. Mittlerweile hatten uns ihr Versagen, ihre Weiterbildung und die Beratung für sie Tausende Euro gekostet. Weil sich dieses ganze Prozedere über Wochen und Monate hinzog, sie zwischendurch auch immer wieder krank war, ließen wir dummerweise auch noch die Probezeit verstreichen. Nach 1 Jahr hatte sich immer noch nichts Entscheidendes getan, im Gegenteil, die Situation verschärfte sich, denn auf einmal waren Unterlagen verschwunden, die unsere Mitarbeiterin von anderen Kollegen bekommen hatte. Daten von Kunden, die sich schon einmal nach Seminaren erkundigt hatten und die anzurufen sicherlich erfolgsversprechend gewesen wäre. Zur Rede gestellt, antwortete die Mitarbeiterin nur, »Ach, die habe ich angerufen, die wollten das aber nicht, also habe ich die Unterlagen zur Seite gelegt und ja, wo sie jetzt sind, weiß ich auch nicht mehr.« Obwohl eins zum anderen und es eigentlich immer dicker kam, dauerte es 2 Jahre, bis wir die Energie aufbrachten, uns von dieser Mitarbeiterin zu trennen. 2 Jahre. Und das nur, weil wir geglaubt hatten, es genüge, jemanden zu nehmen, der 2 Hände hat. »Zu mir kommen doch nur 10 Mitarbeiter.« Dass auf die Stellenanzeigen von vielen mittelständischen Unternehmen sich nur wenige Bewerber melden und sie deshalb fast nur 10 Mitarbeiter haben, liegt keineswegs nur am Fachkräftemangel. Auch wenn sich das erst einmal plausibel und gut nachvollziehbar anhört. Ich denke vielmehr, gerade mittelständische Unternehmen messen dem Bewerbungs- und Einstellungsprozess zu wenig Bedeutung bei. Das ist ja auch kein Wunder. Die verantwortlichen Führungskräfte sind froh, wenn sie ihr Tagesgeschäft gestemmt bekommen. Sich darüber hinaus um Personaldinge kümmern zu müssen, ist ihnen lästig. Sie betrachten es als Zeit- und Energieverschwendung, als etwas, das ihre Nerven strapaziert und sie von scheinbar wichtigeren Dingen abhält. Um es auf den Punkt zu bringen, für eine Führungskraft im Mittelstand ist die Mitarbeiterrekrutierung weniger eine Chance als ein Problem. Und deshalb geht diese Führungskraft eben auch nicht chancenorientiert, sondern problemorientiert an diese Dinge heran. Um mehr und bessere Bewerber für offene Stellen in seinem Unternehmen zu finden, müsste ein mittelständischer Unternehmer so etwas wie ein Employer Branding installieren. Und das bedeutet nun mal zusätzliche Arbeit, die kurzfristig keinen Wertzuwachs erwirtschaftet. Mit einem einfachen Inserat in einer der einschlägigen Zeitschriften oder Online-Portale ist es da ja nicht getan. Ein spezielles Marketing, mit dessen Hilfe neue Mitarbeiter gewonnen werden könnten, müsste her. Zusätzlich müsste das Unternehmen an seiner Kultur arbeiten, an seiner Leuchtturmfunktion. Denn ein kleines mittelständisches Unternehmen hat natürlich nicht die Strahlkraft wie SAP, Hewlett-Packard, Microsoft, BMW oder Google. Es wird auch nicht in der Zeitschrift Brand 1 als Musterbeispiel für ein besonders innovatives Produkt oder eine ganz neue Führungskultur gefeiert. Es wird in der Öffentlichkeit vielmehr auf eine ganz spezielle Art und Weise wahrgenommen, nämlich gar nicht. Und seine Kultur ist einfach nur normal, nicht so glänzend und hip wie die der Global Player. Solche unsichtbaren Unternehmen gibt es zu Tausenden. Um das Image des Unternehmens nach außen zu kommunizieren, müsste aber erst einmal ein Image da sein, sprich, man müsste sich strategisch Gedanken darüber machen, wie man sich überhaupt im Bewerbermarkt präsentieren will, was man zu bieten hat, was einen unverwechselbar im Vergleich zu anderen Arbeitgebern macht. Das alles kostet Zeit und mitunter Kommunikationsberatergeld. Die zur Verfügung stehende Zeit und die vorhandenen Mittel steckt man dann doch lieber in den Ausbau der Produktionskapazitäten, in die Produktwerbung oder in was auch immer. Das Problem ist also, Mittelständler machen sich oft nicht klar, was sie als Kultur leben müssen und wie sie diese kommunizieren können, damit sie ein Magnet für gute Mitarbeiter werden. Dass dies so ist, verwundert auch nicht weiter. Wer Personalrekrutierung als ein lästiges Übel betrachtet und am liebsten gar nichts damit zu tun hätte, tut sich nun mal schwer, diesen Zusammenhang herzustellen. Und so nimmt es nicht Wunder, dass C-Bewerber in solchen Unternehmen offene Türen einrennen. Stellt sich ein Bewerber nicht allzu ungeschickt an, kann für ihn eigentlich nicht viel schiefgehen. Wunderbar, denkt sich dann nämlich der Chef, bevor ich mich hier weiter verrückt mache und weitere Suchaktionen starte, gebe ich diesem Kandidaten noch eine Chance. Das klingt doch alles ganz vernünftig, was er erzählt hat und was wir hier verlangen, scheint er auch alles schon mal gehört zu haben. Vielleicht machen wir mit ihm ja einen wirklichen Glücksgriff. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Dass das Attraktive an diesem Bewerber weniger die Person an sich ist, sondern die vermeintlich schnelle Lösung eines Personalproblems, erkennt der Chef leider nicht. Er sieht nur, dass er eine Baustelle weniger hat. Wenn er diesen Kandidaten umgehend einstellt, er ist erleichtert und voller Hoffnung, dass alles gut geht. In Wahrheit nimmt das Unheil jetzt aber erst seinen Lauf. Wer nämlich schon bei der Einstellung eines neuen Mitarbeiters den Kopf in den Sand gesteckt und sich alles Mögliche schön geredet hat, wird auch in der Probezeit kein spezielles Auge auf den Neuzugang haben. Und ihm erst recht keinen strammen Parcours auferlegen, den er zu durchlaufen hat. Dazu wünschen sich alle viel zu sehr, den passenden gefunden zu haben. Und so zieht dieser eine kleine Fehler weitere nach sich. Ein paar Autobahnkilometer mehr machen noch keinen Umsatz. Aber trösten Sie sich, gute und mittelmäßige Unternehmen unterscheiden sich nicht darin voneinander, dass sie mehr oder weniger Fehler im Einstellungsprozess machen. Wenn ein potenzieller neuer Mitarbeiter zum Vorstellungsgespräch erscheint und sich intensiv, vielleicht mit Hilfe der einschlägigen Ratgeberliteratur oder gemeinsam mit einem Bewerbercoach, darauf getrimmt hat, eine gute Vorstellung abzuliefern, dann ist es wahrlich keine Schande, wenn Sie geglaubt haben, den idealen Kandidaten gefunden zu haben. Kurzum, Fehler im Einstellungsprozess machen alle. Was ein gutes von einem weniger guten Unternehmen unterscheidet, ist die Gestaltung der Zeit nach der Einstellung, sprich der Probezeit. Wer einfach denkt, das wird schon, und sich darauf verlässt, dass alles irgendwie rundlaufen wird, schaut früher oder später in die Röhre. Ein exzellentes Unternehmen legt beispielsweise Meilensteine fest. Es vereinbart mit dem Neueinsteiger, nach 4 Wochen haben sie sich in unsere Software eingearbeitet oder nach 8 Wochen haben sie den Umsatz bei mindestens 10 Kunden um mehr als 10% erhöht. Sicher, ein Wohlfühlprogramm zur schonenden Eingewöhnung ist das nicht. Ein solches Unternehmen verhält sich allerdings nicht rücksichtslos, sondern schlimmstenfalls rigoros und eigentlich nicht mehr als nur konsequent. Eine Probezeit ist etwas, das aktiv gestaltet werden muss. In dem Wort Probezeit steckt schließlich Probe und nicht Belohnung, sonst hieße es Belohnungszeit. Ohne Stufenplan, ohne Meilensteine, ohne Messlatte, ohne Ziele geht es nicht. Merkwürdig, dass die meisten deutschen Unternehmen dennoch meinen, dass sie das nicht brauchen. Lediglich 20% der Firmen haben Erhebungen zufolge ein festes Programm für Probezeiten. In den übrigen Personalabteilungen werden Akten verwaltet, gelbe Zettel abgeheftet und Urlaubsansprüche geprüft. Kein Wunder, dass in vielen Unternehmen der Ruf laut wird, Personalabteilungen abzuschaffen, da sie eh nichts zur Wertschöpfung beitrügen und nur Kosten verursachten. Wie auch immer, wer sich als Führungskraft mit Personalverantwortung vor einem Bewerbungsgespräch 1 oder 2 Stunden zurückzieht und konzentriert nachdenkt, was der Bewerber überhaupt leisten soll und dies auch anhand von Zahlen festmacht, hat schon viel gewonnen. Ein solcher Chef entdeckt vielleicht schon im ersten Gespräch, dass der Bewerber zwar durchaus 2 Hände hat, die ihm aber nicht viel nützen, weil er mit ihnen allein auch nicht den Umsatz verdoppelt, was nämlich später seine Aufgabe sein soll. Eine Aufgabe, die ihm der Chef auch als solche präsentiert, woraufhin der Bewerber rückwärts vom Stuhl fällt. Spätestens dann ist ja schon mal klar, das kann nichts werden. Aber Meilensteine und Ziele haben doch in einem Bewerbungsgespräch nichts verloren, meinen Sie? Ich denke, doch, genau dort gehören Sie hin. Denn dass ein Bewerber für eine Vertriebsposition im Vorstellungsgespräch daher schwadroniert, wie hervorragend er doch im Außendienst arbeitet, Gespräche mit Kunden liebt und überhaupt für sein Leben gern herumreist. Geschenkt! Von ein paar Gesprächen und heruntergeschrubbten Autobahnkilometern verdoppelt sich der Umsatz nicht. Da muss schon von vornherein eine Messlatte her, der sich der Bewerber verpflichtet fühlt und an der man die Ergebnisse seines Tuns recht schnell ablesen kann. Und wer die Kraft aufgebracht hat, gleich von Beginn an eine solche Messlatte aufzulegen, der schafft es auch, sich von einem Mitarbeiter noch in der Probezeit wieder zu trennen, wenn der nicht das bringt, was von ihm erwartet wird. Mit unbekanntem Ziel. Noch etwas sollten Führungskräfte tun, um Überraschungen zu vermeiden. Und zwar nach einem Bewerbungsgespräch, aber noch bevor sie einen neuen Mitarbeiter einstellen. Referenzen einholen. Dies gilt natürlich nicht bei Bewerbern, die in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehen. Das kostet kaum mehr als den Griff zum Telefonhörer und ist wirklich hilfreich, wenn es darum geht, potenzielle C-Mitarbeiter zu entlarven. Es ist mir ein Rätsel, warum kaum ein Unternehmen davon Gebrauch macht. Dazu fällt mir wieder einer meiner ehemaligen Mitarbeiter ein. Ein klassisches Beispiel für einen Mann, der zunächst als A auftrat, sich dann aber als C entpuppte. Im Bewerbungsgespräch überzeugte er uns alle mit seiner Redegewandtheit und seinem Wissen. Wir hatten einen richtig guten Eindruck von ihm und stellten ihn ein. Doch schon kurz danach ging es los. Er erledigte Dinge nicht, die ihm aufgetragen worden waren. Seine To-Do-Listen wurden immer länger. Daraufhin verfiel sein Vorgesetzter in Mikromanagement und begann, selbst die Aufgaben seines Mitarbeiters zu erledigen oder schlug ihm vor, dass sie diese gemeinsam abarbeiten sollten. Ein unhaltbarer Zustand. Zwischendurch ereigneten sich immer ganz spezielle Highlights. Dieser Mitarbeiter hatte beispielsweise einen wichtigen Projektordner seines Vorgesetzten ohne dessen Wissen mit nach Hause genommen, dies aber dann schnell vergessen. Weil in diesem Ordner entscheidende Schriftstücke waren, unter anderem Teilnehmerunterlagen von Seminaren, stellten wir auf der Suche nach diesen Unterlagen die ganze Firma auf den Kopf. Leider erfolglos. Erst nach 8 Wochen fiel es dem Mitarbeiter wieder ein, wo er den Ordner gelagert hatte. Zwischenzeitlich drohte ein Kunde mit Klage, weil wir ihn immer wieder an angeblichen ausstehenden Zahlungen erinnert hatten. für ein Seminar, zu dem er überhaupt nicht angemeldet war und das er auch nie besucht hatte, wie aus den im Wohnzimmer des Mitarbeiters deponierten Unterlagen auf den ersten Blick hervorgegangen wäre. Und so ging das in einer Tour, 2,5 Jahre lang. So lange, bis wir uns von ihm trennten. Kurz danach fand dieser Mitarbeiter dann wieder eine neue Arbeitsstelle, ganz in der Nähe, und das war eine ganz ähnliche Position. Der Clou an dieser Geschichte. Vor einigen Wochen telefonierten wir miteinander, es ging um sein Arbeitszeugnis. Dabei sagte mein ehemaliger Mitarbeiter mit sehr leiser Stimme, »Herr Professor Knoblauch, ich bin gerade dabei, diese Firma hier zu verlassen.« »Echt? Ja, was ist los? Haben Sie ein neues Angebot?« fragte ich ihn. »Nein«, erklang es kleinlaut aus dem Hörer, »ich gehe mit unbekanntem Ziel.« Das tat mir natürlich leid für ihn, aber auch für seinen Noch-Arbeitgeber, der vermutlich einen ähnlich gearteten Leidensweg mit diesem Mitarbeiter hinter sich hatte wie wir. Hätte er, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, nur einmal den Telefonhörer in die Hand genommen und mich gebeten, ihm 2, 3 Sätze zu diesem Mitarbeiter zu sagen, ich wäre dieser Bitte gerne nachgekommen. Und der anderen Firma wäre einiges erspart geblieben. Mittlerweile sind auch wir in unseren Unternehmen dazu übergegangen, diesen Schritt in das Bewerbungsprozedere einzubauen, und zwar ganz offensiv. Wir fragen direkt beim ersten Kontakt mit einem Bewerber, was seine früheren Chefs über ihn sagen werden. Nicht sagen würden, sondern tatsächlich sagen werden. Und zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Verfahren bitten wir dann den Bewerber auch, für uns einen Gesprächstermin mit seinem früheren Vorgesetzten zu vereinbaren. Bei diesem Termin zitieren wir dann wörtlich, was der Bewerber über seinen früheren Chef oder genauer die Zusammenarbeit mit seinem früheren Arbeitgeber gesagt hat. Das kann sich mitunter dann so anhören.
»Also, wir hatten den Herrn Gärtner, der ja früher für Sie gearbeitet hat, zu einem Vorstellungsgespräch bei uns. Er hat über die Arbeit bei Ihnen gesagt, dass er keine rechten Erfolge vorweisen konnte, weil er nie genügend Informationen bekommen hat.«
Woraufhin der Gesprächspartner am anderen Ende vielleicht erst einmal schlucken muss und dann fragt, »Wirklich? Das hat er zu Ihnen gesagt?« Und dann aber so richtig loslegt. »Jetzt sag ich Ihnen mal, was ich von der Sache halte.« Daraufhin können Sie sich dann entspannt zurücklehnen und den Dingen ihren Lauf lassen, in der Gewissheit, dass Sie garantiert nicht mehr jeden nehmen werden, der 2 Hände hat. Too quick to hire, too slow to fire. Halten wir also noch einmal fest. Das, was viele Unternehmer und verantwortliche Führungskräfte angesichts der sich als C-Mitarbeiter entpuppenden Bewerber respektive Neueinsteiger in einer Art Schockstarre verharren lässt, ist ihre Haltung zum Thema Mitarbeiterrekrutierung und Einstellung. Und die sieht so aus. Eine Stellenanzeige zu formulieren und in die Zeitung zu setzen, das ist schon anstrengend genug. Eingehende Bewerbungen zu sichten und Termine für Vorstellungsgespräche zu vereinbaren erst recht. Das ist doch jede Menge Arbeit. Und sich dann auch noch hinzusetzen und sich zu überlegen, was ein Bewerber eigentlich alles können muss und welche Ziele er erreichen soll? Nein, danke. Deshalb verlaufen die Bewerbungsgespräche genauso schwammig und wenig zielgerichtet, wie es die zuvor veröffentlichte Anzeige war. Und aus genau demselben Grund lassen sich die Unternehmer vom eleganten und geschliffenen Auftreten eines Bewerbers blenden, sind so beeindruckt von Eloquenz und auf dem Silbertablett servierten Erfahrungen, dass sie vergessen, die harten Fakten abzufragen. Und weil es sowieso in den heutigen Zeiten so schwierig ist, passende Bewerber zu finden, schlagen sie zu. Geben dem Bewerber, der sich als ein A-Mitarbeiter verkauft, den Zuschlag. »Herzlich willkommen, lassen Sie uns gemeinsam die Welt verändern!« wenden sich ab und widmen sich wieder ihrem vermeintlich so viel wichtigeren Tagesgeschäft, das sie durch den Bewerbungszirkus ohnehin viel zu lange vernachlässigt zu haben glauben. Und das, wo dieser Zirkus noch nicht einmal Geld einbringt. Fazit, dass eine konsequente und mit hoher Priorität betriebene Einstellungspolitik die größte Wertschöpfung im Unternehmen darstellt, sehen diese Führungskräfte nicht. Ein entscheidender Denkfehler. Doch bei diesem einen Denkfehler bleibt es nicht, der nächste folgt gleich auf dem Fuße, dass der allerwichtigste Teil des Einstellungsprozesses erst noch kommt, nämlich die Probezeit, hat eine solche Führungskraft auch nicht auf dem Schirm. Genauso wenig wie die Tatsache, dass diese Probezeit ganz bewusst und strukturiert gestaltet werden muss. Den Neueinsteiger gut zu beobachten, gehört ebenso dazu, wie ihm Feedback zu geben, Meilensteine und Ziele für seine Arbeit zu vereinbaren. Das alles nimmt die Führungskraft nicht wahr. Sie wird erst wieder aufgeschreckt, wenn ein Anruf aus der Personalabteilung kommt. Die Probezeit von Herrn Gärtner ist bald vorbei, Chef. Das geht jetzt wohl in ein normales Arbeitsverhältnis über, nehme ich an, oder? Oh, sagt da der Chef. Wie viel Zeit habe ich denn noch für die Entscheidung? Bis Ende der Woche. Am Ende der Woche sieht die Lage natürlich auch nicht viel anders aus. Der Chef musste sich zwischenzeitlich wieder um sein aufreibendes Tagesgeschäft kümmern, um den Neueinsteiger konnte er sich keine weiteren Gedanken machen. Als der nun höchstpersönlich vor seinem Schreibtisch steht und wissen will, wie es denn nun weitergeht mit ihm, da hat der Chef natürlich nicht viele andere Möglichkeiten, als zu sagen, ja, dann machen wir das mal, wir werden das schon hinbekommen. Ein bisschen unwohl ist ihm dabei schon. Schließlich war die Vorstellung des Herrn Gärtner nicht immer so überzeugend wie im Bewerbungsgespräch, aber, naja, ein Ersatz für ihn aufzutreiben wäre ja viel zu aufwendig. Allein schon wieder das Formulieren der Stellenanzeige. Und so nimmt das Unheil weiter seinen Lauf. Die Amerikaner sagen dazu übrigens, »You Germans are too quick to hire and too slow to fire.« Wir Deutschen sind zu schnell darin, jemanden anzustellen und zu langsam, ihn zu kündigen. Ich hatte jahrelang auch ein Unternehmen in den USA und habe gelernt, dass die Amerikaner in der Tat an dieser Stelle konsequenter sind, nämlich so. »We are slow to hire and quick to fire.« Langsam, wenn es um die Frage der Einstellung geht, aber schnell mit der Kündigung zur Hand. Wer nicht die vereinbarten Ergebnisse liefert, muss gehen und zwar schnell. Übrigens, nicht nur in kleinen und mittelständischen Unternehmen wird dem Rekrutierungsprozess zu wenig Bedeutung beigemessen. Auch in Großunternehmen geht es diesbezüglich mitunter zu, als sei Personalrekrutierung mal ebenso nebenher zu bewerkstelligen, wie ein Wochenendeinkauf im Supermarkt. Ein Beispiel aus der Automobilbranche, die es ja in den letzten Jahren nicht leicht gehabt hat. Vor einiger Zeit war ich als Redner zu einem großen Händlertag eingeladen. Bei Mercedes arbeitet man schwer am Image der Marke. Sie erinnern sich, noch vor 15 Jahren konnte es einem passieren, dass man zwar kauflustig bei einem Mercedes-Händler vorsprach, der einen jedoch von oben bis unten musterte und dann abschlägig beschied, Ihnen verkaufen wir kein Auto. Heute sieht das auf den ersten Blick ganz anders aus. Aber dennoch, C-Mitarbeiter lauern überall. Vor einiger Zeit hat eine große deutsche Automobilzeitschrift 8 Mercedes-Vertragswerkstätten getestet und einen Bericht darüber veröffentlicht. Dieser Bericht war voll des Lobes über Servicequalität, Arbeitsleistung und Kosten. Mercedes scheint seine Lektion also gelernt zu haben, könnte man daraus folgern. Wenn da nicht diese eine Werkstatt gewesen wäre, die Tester alles Positive glatt vergessen ließ. Auf die Frage des Testers, wo denn nun sein frisch inspiziertes und abholbereites Auto stünde, bekam er lapidar zu hören, »Wo der Wagen steht? Keine Ahnung, die stehen immer draußen.« Und so schaffte es ein einzelner C-Mitarbeiter, die Leistung seiner vielen Kollegen zu konterkarieren. Im vorliegenden Testbericht erreichten die getesteten Werkstätten immerhin eine Fehlerbehebungsquote von 87%. Ließe man den einen Ausreißer außen vor, läge die Fehlerbehebungsquote aber bei 95%. Eine Zahl mit einer ganz anderen Wirkung gegenüber den Kunden. Sie sehen, auch in einem Großunternehmen wird dem Personalrekrutierungsprozess mitunter nicht genügend Bedeutung beigemessen. Sonst käme es wohl kaum zu solchen Totalausfällen. Und Jack Welch hat es ja vorgemacht, wie und vor allem, dass es geht. Auch in einem Großunternehmen mit einer Vielzahl von Mitarbeitern kommt es darauf an, jeden Einzelnen sorgfältig auszuwählen und sich wieder von ihm zu trennen, wenn er partout in der Kategorie C bleiben will. Ich brauche nicht nur Häuptlinge, sondern auch Indianer. Auch wenn in den meisten Unternehmen die Kategorisierung von Mitarbeitern an der Tagesordnung ist, wehren sich viele Menschen immer noch dagegen. Das sehe ich an den Reaktionen, die wir auf unsere Seminare und Publikationen bekommen. Also, Herr Professor Knoblauch, heißt es da zum Beispiel, ich lese wirklich gerne Ihre Newsletter und von Ihren Seminaren bin ich auch ganz begeistert, aber diese A, B und C-Geschichte, damit kann ich mich nun wirklich nicht anfreunden.
Wenn Sie das tatsächlich so leben, mit allen Konsequenzen, dann ist unsere Freundschaft beendet, und zwar auf der Stelle. Wenn ich ein solches Feedback bekomme, dann reagiere ich eigentlich immer gleich. Ich biete ein Gespräch an. Die meisten meiner Kritiker nehmen dieses Angebot an, und dann geschieht etwas Erstaunliches. Es findet eine Annäherung statt. Wenn ich Ihnen nämlich Beispiele schildere, wie ich sie Ihnen in diesem Kapitel auch erzählt habe, ein paar Fakten dazu liefere und auch noch die Erfahrungen anderer Unternehmer einfließen lasse, dann geraten viele Menschen ins Nachdenken und geben mir irgendwann recht. Ich denke, diese Kritiker wehren die Kategorisierung von Mitarbeitern zunächst deshalb so vehement und massiv ab, weil sie unbewusst genau wissen, dass sie richtig und nützlich ist. Und weil sie ebenso genau wissen, dass sie in diesem Bereich eigentlich selbst Handlungsbedarf haben. Sei es, weil sie in ihren Unternehmen viele C-Mitarbeiter haben und nichts dagegen tun, und ich weiß, wie schwierig das im Einzelfall sein kann. Sei es, weil sie demnächst einen C-Mitarbeiter entlassen müssen und sich davor drücken wollen. Sei es, weil sie selbst vielleicht C-Mitarbeiter sind und vor dieser Erkenntnis und den daraus resultierenden Konsequenzen wollen sie sich schützen. Da bleibt ihnen nichts anderes übrig, als dieses Konzept erst einmal vehement abzulehnen. In diesen Gesprächen argumentieren die Kritiker übrigens immer ganz ähnlich. Zuerst kommt der Hinweis, dass sie sich ja keine A-Mitarbeiter leisten können, weil die viel zu teuer seien. Vorausgesetzt, Sie haben das erste Kapitel dieses Buches gelesen, wissen Sie ja nun, dass dieses Argument völlig haltlos ist. Einen C-Mitarbeiter einzustellen und ihn zu behalten, kostet ein Unternehmen Summen, von denen es locker 3 A-Mitarbeiter finanzieren könnte. Das zweite oft vorgebrachte Argument: Man brauche ja nicht nur Häuptlinge, sondern auch noch ein paar Indianer. Habe man zu viel Häuptlinge, handle man sich nichts als Ärger ein, da die ja alle nur herrschen und siegen und sich selbst verwirklichen wollen. Aber auch dieses Argument kann ich schnell aus dem Weg räumen. Ein A-Mitarbeiter ist ja nicht zwangsläufig auf die Führungsrolle gebucht. Auch unter den Reinigungsfachkräften gibt es A-Mitarbeiter. Ein A-Mitarbeiter ist nicht gleich Führungskraft, Herrscher oder Oberboss, sondern einer, der 2 Hände hat und sie auch nutzt. Und Hirn, Herz und Hingabe noch dazu. Ganz egal auf welchem Posten, ganz egal in welcher Rolle. Übrigens, eine zunehmend größere Zahl der Unternehmen erkennt, dass eine Führungskarriere, also eine Position mit Personalverantwortung, gleichwertig anzusehen ist wie eine Karriere als Fachspezialist ohne Führungsverantwortung. Unterm Strich ist wichtig: A-Mitarbeiter gibt es auf jeder Ebene. Und kein Unternehmen der Welt ist darauf angewiesen, C-Mitarbeiter einzustellen und auf A-Mitarbeiter zu verzichten. A-Mitarbeiter sind für alle da.